Das ist der Endspurt in der Big Show 773, Sportradio 360. Und ja, jetzt sind die beiden Hörer dran. Stefan und Marc, die gemeinsam mit Tom Heberlein Major League Baseball durchgehen und die dann ein kleines Quiz ausspielen. Gar nicht mal so einfach. Ich dachte, dass das wie geschnitten Brot geht, habe aber vergessen, dass die beiden natürlich viel, viel jünger sind als ich. Aber wir haben es trotzdem einigermaßen gut gelöst. Möchte nicht zu viel verraten. Nach dem MLB-Teil und nach dem Quiz gibt es ein kurzes Segment mit Tom alleine zum 1. FC Nürnberg. Danach The Remains of the Week und hinten raus gibt es nochmal Tennis mit Paul Häuser. Da ist ja einiges los. Es ist die Big Show 773, Ladies and Gents, und wir haben mal was Neues. Wir haben einen aufstrebenden jungen Mitarbeiter vom Sportinformationsdienst dabei. Leute, die sich auskennen, sagen mir, er kann ein ganz großer werden. Die Rede ist von Tom Heberlein. Grüß dich, Tom.
Danke, servus.
Ja, und dann haben zwei Hörer sehr, sehr schnell, und das finde ich fantastisch, auf unseren Aufruf von letzter Woche reagiert. Und das eine ist der Marc. Hi, Marc.
Hallo, hallo in die Runde.
Und servus. Das andere ist der Stefan. Hi, Stefan.
Servus.
Ja, Marc und Stefan haben sich bekannt zum Thema Major League Baseball und darüber wollen wir jetzt einfach sprechen, bevor wir dann zu euren Vereinen kommen. Tom, ich fange mit dir an. Wir haben letzte Woche mit Axel Goldmann darüber geplaudert, dass Tarik Skubal von den Tigers weggetradet werden muss. Die ja. Tigers hören auf Axel und haben ihn getradet. Nur sie haben ihn zu den Dodgers getradet, weil die natürlich dieses herausragende Farm-System haben und denen es eigentlich wurscht ist, wenn junge Leute weg sind. Ist es gut, dass Skubal bei den Dodgers gelandet ist? On a bigger scale.
Hey, on a bigger scale, ja. Sie können, sagen wir mal so, sie waren ja auch, wie ich finde, relativ schnell. Also sie haben das Ganze ja zwei Tage vor der Deadline durchgezogen. Sie haben tatsächlich das beste Farmsystem, das heißt, sie können sich auch leisten, wobei man dazu sagen muss, dass sie eigentlich nicht mal ihre besten Prospects abgegeben haben, weswegen ja Toronto ein bisschen Luck weswegen Detroit ja ein bisschen Luck kriegt. Bin schon bei Toronto. Weswegen Detroit ja ein bisschen Luck kriegt, aber ja, und um die Frage gleich zu beantworten, können Sie es sich leisten? Also Sie müssen, kostet ja in dieser Saison, kostet er Sie ja nicht mehr viel. Er ist nach dieser Saison ein Free Agent. Das heißt, Sie müssen eigentlich nur noch das bisschen Gehalt übernehmen, was er in dieser Saison bekommt. Es ist also nicht so, dass Sie wieder jemanden 240 Millionen oder 700 Millionen hinterher schmeißen. Und ja, sie können ihn natürlich brauchen. Sie denken natürlich schon an die Playoffs, die sie mit Sicherheit erreichen werden. Und da ist Tarik Skubal natürlich ein Asset, wie man das vielleicht so schön sagen kann. Und ob er nächstes Jahr dann noch bei den Dodgers spielt, das ist natürlich, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Wie gesagt, er ist ja ein Free Agent und nach dieser Saison kann jeder zugreifen, der bereit ist, keine Ahnung, wie viel, 500, 600 Millionen dann wieder zu bezahlen.
Stefan, die Dodgers spielen bekanntermaßen in derselben Division mit den San Francisco Giants. Du hängst den Giants an. Mal grundsätzlich die Frage, warum ist das so? Ich habe eine Ahnung, aber bestätige gerne diese Ahnung. Warum bist du Giants-Fan? Und wie blickst du auf diesen Trade von Skubal? Die Reichen sind noch reicher geworden.
Spielst du auf mein Alter an?
Nee. Nein.
Ich bin Giants-Fan geworden, damals halt Erfolgsfan, würde man sagen, aber ich bin es geblieben, damals, als halt eben die drei Championships geholt haben, Anfang der 2010er, mit Crawford und den ganzen Spielern, die mir dann auch sehr sympathisch waren. Und bin dem jetzt dabei geblieben und bin jetzt mit den Giants durch ein paar harte Jahre gegangen. Wie ich den Trade bewerte, ja, es ist schwierig, weil die Giants ja so eine enttäuschende Saison haben. Deshalb ist es jetzt für uns eher relativ egal, was die Dodgers machen, weil uns beeinträchtigt das ja in dieser Saison nicht mehr. Viel wichtiger ist ja, was er dann nächstes Jahr macht, ne, in der Free Agency. Daher, jetzt haben schon viele wieder gesagt, ja, das ist der Sargnagel in die Saison 2027, weil natürlich alle jetzt den Salary Cap fordern. Das ist natürlich die Frage, ob jetzt gerade der Trade an der Deadline da so eine große Rolle spielt oder ob dann, wenn sie ihn tatsächlich nach der Free Agency behalten sollten, ob das dann eher der viel größere Aufschrei dann ist. Ich tue mich jetzt schwer, da emotionalisiert zu sein, weil das eigentlich mit jeder damit gerechnet hat schon. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist halt, gab es kein besseres Paket, weil die drei Spieler, die sie zurückgekriegt haben, sind zwar, also die Tigers, sind zwar schon nicht so schlecht, aber River Ryan ist auch schon 27. Und es fühlt sich schon irgendwie so ein bisschen wie eine Tüte Erdnüsse an, wenn es auch vielleicht keine ist.
Nein, das ist es ganz, ganz, ganz legitim, was du sagst. Was sind die Gründe aus deiner Sicht, warum es bei den Giants in diesem Jahr nicht so richtig klappen will?
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil wir haben uns eigentlich viel erhofft von den ganzen neuen Stars, die gekommen sind. Louis Rice, der jetzt weggetradet wurde, hat sich ja defensiv auch viel verbessert. Obwohl am Anfang der Saison ja gesagt wurde, ja, offensiv ist stark, aber defensiv eben nicht. Aber die ganzen Superstars hatten halt einen schweren Start in die Saison. Willi Adames, Rafael Devers, die kommen jetzt zwar dann am Ende wieder auf normale Zahlen, aber da ist das Kind halt schon in den Brunnen gefallen. Unser größter Achillesferse ist das Pitching. Das haben wir gewusst. Da ist die größte Schwachstelle. Logan Webb ist natürlich über alle Zweifel erhaben, aber dann dahinter, Robbie Ray, okay, aber dann dahinter wird es schon schwierig. Und da, glaube ich, ist dann das größte, die größte Lücke zu sehen. Entweder wir waren vorne, konnten dann die Führung enthalten, oder es war die andere Seite, wir waren hinten und konnten dann immer aufholen, weil eben die Stars am Anfang der Saison nicht geliefert haben, so wie es eigentlich erwartet wurde.
Okay, Pitcher bei den San Francisco Giants, für mich natürlich Tim Lincecum,
ja.
der mir in Erinnerung geblieben ist, und selbstverständlich Rob Beck hinten raus. Und hilf mir bitte, Stefan, der Linkshänder, der mir nicht einfallen mag, 2012, 2000, bitte.
Madison Bumgarner.
Natürlich, ja. Natürlich. Wie kann mir der entfallen? Unglaublich, okay. Der konnte ja alles. Der hat da zwischendurch sogar einen Ball getroffen im Schläger. Das war ganz außerordentlich. Ja, es ist eine schwierige Division. Ist eine schwierige Division, natürlich, in der die San Francisco Giants sind, aber um jetzt eine komplett elegante Überleitung zu machen, zu Marc. Marc, du hängst den Toronto Blue Jays an. Apropos schwierige Division, das war davor klar, aber dass die Toronto Blue Jays, die im vergangenen Jahr so knapp nicht die World Series gewonnen haben, wo ja auch unfassbar viele Dinge zusammengekommen sind. Ein Ball, der irgendwo im Outfield stecken bleibt in der Verankerung oder in der Plane. Das, wenn man es wollte, könnte man es nicht machen. Ich hatte vor ein paar Wochen den Eindruck, dass die Blue Jays wieder ein bisschen Fuß fassen und dann gewinnen aber die Red Sox plötzlich ein Spiel nach dem anderen. Die Red Sox haben jetzt eine gut positive Bilanz und die Blue Jays haben keine positive Bilanz. Hast du schon alle Hoffnung aufgegeben, Marc, dass für die Blue Jays ein später Run kommt?
Ich habe letztens kurz irgendwo gelesen, die Playoff-Wahrscheinlichkeit, ich meine, das war vor einer Woche, liegt so bei 10%. Das ist mein persönliches Empfinden tatsächlich. Also so 10-15% gebe ich den Blue Jays noch, obwohl sie da, als diese Prozentzahl irgendwo veröffentlicht wurde, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, tatsächlich noch nicht die Spiele abgegeben haben, die sie jetzt an der Trade-Deadline tatsächlich getradet haben. Ja, aber ich meine, letztlich sind es trotzdem nur 4 Spiele. Aber wenn man jetzt nur von den Spielen hergeht, vom reinen Rückstand hergeht, es ist sicherlich noch machbar. Aber wenn man sich die Leistung anguckt, muss man sagen, da passt es nicht. Also ich meine, das hat alles angefangen letztlich mit sehr, sehr viel Verletzungen zu Beginn der Saison. Man hat sich so extrem verstärkt im Pitching, in der Tiefe und letztlich ist gleich zu Beginn der Saison sind dann gleich 3, ich glaube, Starter oder 4 Starter ausgefallen. Auch im Line-Up gibt es einige Verletzungen, zum Beispiel Elson Barger, der jetzt schon seit Monaten verletzt ist. Aber jetzt hat man, glaube ich, von Seiten der Jays die Hoffnung mehr oder weniger aufgegeben, ist den Weg der Vernunft gegangen und hat die Spiele abgegeben, die dann teilweise auch jetzt die nicht abgegebenen Spieler, die haben auch teilweise einfach ihre Leistung nicht gebracht. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn ich jetzt vor allen Dingen an Vladimir Guerrero Jr., der eigentlich der Franchise-Player schlechthin ist, der das Team letztes Jahr getragen hat, der fantastische Playoffs gespielt hat. Er hat tatsächlich in der ganzen Saison 6 Home Runs geschlagen und nicht einen einzigen zu Hause. Ne? Und das ist eigentlich eine unfassbare Zahl. Das ist Also da ist klar, wie soll man ohne so einen Franchise-Player oben ansatzweise mitspielen? Und ich sehe jetzt auch bei den meisten Spielern, die einfach alle so ein Stück weit hinter der letzten Saison zurückliegen in ihren States, nicht, dass sich da groß was tut. Und ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und die 10%, die behalte ich trotzdem, obwohl wir jetzt Spiele abgegeben haben. Und warum? Es gab schon Rücktritte im Sport, denke ich.
Tom, hast du da jetzt auch Gotteslästerung wahrgenommen? Es wird Kritik an Wladimir Guerrero Jr. geübt von einem Blue Jay-Fan. Das kann ich fast nicht durchgehen lassen.
Ja, aber das ist, da
das
muss man leider sagen, Zahlen lügen nicht, denke ich. Also, jedenfalls sollte man von so einem Spieler dann auch mal nach 4 Monaten erwarten, dass dann deine Formkurve irgendwie mal nach oben steigt. Und das ist noch nicht passiert.
Tom.
Leider.
Ich sehe das, ich meine, er sieht das ja völlig realistisch. Das hat ja nichts. Das Gute an einem Fan ist ja, dass er Dinge auch realistisch betrachten kann, weil sonst, ja, muss man ja manchmal tun. Wobei ich jetzt zum Beispiel bei den Blue Jays finde ich ja interessant. Also wenn wir jetzt eh so ein bisschen über Kaufen und Verkaufen oder Traden oder Holen reden, ich finde es ja durchaus bemerkenswert. Also wir hatten letzte Woche, da weiß nicht, ob es die anderen zwei Jungs gehört haben, ja mal drüber gesprochen, dass von den 30 Mannschaften so 22 noch eine realistische Chance haben auf die Playoffs oder sich zumindest in einer Position befinden, wo sie das bis zum Ende der Regular Season noch hinbekommen könnten. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt, von diesen 22 Mannschaften haben tatsächlich 17 zumindest so getan, als ob sie sich verstärken oder haben zumindest halt Leute geholt, von denen sie glauben, dass sie die noch ein bisschen nach vorne bringen können. Bei den Blue Jays muss ich sagen, das fand ich sehr interessant. Die haben ja zwei durchaus bekannte Spiele ja abgegeben mit Warshaw, haben aber gleichzeitig, finde ich, zwei gute Leute geholt. Also zum Beispiel Soriano ist, finde ich, ist ein Top-of-the-Rotation-Starter, wenn man mich fragt. Und Arrighetti ist zumindest auch jemand, den man in die Rotation gut einbauen kann. Also sie haben zumindest, was das Pitching angeht, sich, ich finde, schon verstärkt. Also das ist ein bisschen alles, wenn man es genau nimmt, nicht so nicht richtig Fisch und nicht Fleisch. Aber manchmal sind es halt auch so Details, die dich dann wieder nach vorne bringen können. Und die American League, die ist ja, ich will nicht sagen, die ist ja relativ schwach, aber wenn du mit so einer Bilanz, wie es die Blue Jays haben, nur 4 Games hinter dem letzten Wildcard-Platz bist, dann es ist noch viel zu spielen bis Ende September. Also da kann noch einiges passieren. Also ich würde die Hoffnung nicht aufgeben. Die San Francisco Giants, gut, die werden es definitiv nicht mehr schaffen. Wobei man bei denen auch dazu sagen muss, ich finde, die hatten echt eine coole Deadline, also gutes Trading gemacht, haben sich relativ viele junge Pitcher auch geholt, von denen du, ist natürlich immer schwer bei so Prospects, wie die sich letztendlich dann entwickeln, aber ich finde, die haben echt gute Leute geholt, die die ein bisschen so ein Licht ist am Ende des Tunnels auch, erscheinen lassen. Also Hoffnung.
Hoffnung.
Zumindest für nächstes
Hoffnung
Jahr.
Steht zuletzt, das ist richtig.
Nur ich denke mir halt, Stefan, es gibt halt Teams, denen die Kohle egal ist. Und ganz vorne sind es die Yankees. Die Yankees sind nie Verkäufer, weil sie natürlich auch in jedem Jahr im Grunde genommen um die Meisterschaft mitspielen. Aber auch selbst wenn es mal schlechter laufen würde, glaube ich nicht, dass Brian Cashman, der General Manager der Yankees, zum Verkäufer wird. Der wird dann eher noch aggressiver, der sucht eher, der möchte nicht seine teuren Spieler abgeben, okay, wenn es jemand nimmt, gut, aber der möchte besser werden. Und das würde ich mir halt von Mannschaften, das würde ich mir von, die sich's leisten können, würde ich mir von mehr Mannschaften wünschen. Und ich glaube, die San Francisco Giants und auch die Toronto Blue Jays, das sind Mannschaften, die sich's leisten könnten. Also da würde ich mir nicht diese Absetzbewegung wünschen, sondern komm, wir packen es nochmal an und sei es nur, dass wir mit ganz, ganz viel Momentum, wie es so unschön heißt, ins nächste Jahr reingehen. What say you, Stefan?
Ja, ich bin auch ein bisschen noch am Grübeln, wie man jetzt diese Deadline bewerten kann, weil die großen Namen sind ja weiterhin da. Ne? Das Infield ist ja voll. Chapman, Adames, Devers, Eldridge jetzt hochgezogen. Gut, der verdient nicht viel, aber ist gut. Wenn du jetzt die Prospect hast, die kannst du ja auch in der Offseason wieder hernehmen, um eventuell da dann die Trades zu machen. Vielleicht ist das auch noch eine Seite der Prospects, eben, dass man die nicht versucht, ja, da schmeißen wir jetzt mal 10 gegen die Wand und schauen, welche kleben bleiben. Sondern vielleicht ist zumindest meine Hoffnung, dass man vielleicht in der Offseason irgendwelche Trades noch einstellen kann, um dann noch irgendwelche Pitcher zu holen, die uns dann nächstes Jahr weiterhelfen. Weil ich meine, dieses, wir verkaufen jetzt alles, was man wirklich, was auf Kleinanzeigen weggeht, aber die großen Verträge kannst du halt nicht wegtraden. Und ja, das wird sich dann zeigen, was sie jetzt daraus machen. Ne? Buster Posey hat jetzt auf jeden Fall gute Leute zurückgekriegt. Ob die dann tatsächlich im Kader landen oder als Trade-Chips verwendet werden, wird man dann sehen. Aber vielleicht ist das so eine Sache. Bei den Blue Jays ist es ja auch so, ne? Die haben jetzt vielleicht ein schlechtes Jahr, weil sie halt so einmalige Faktoren wie Verletzungen oder eine Formschwäche von Guerrero Jr., der auch zu Hause seit einem Jahr keinen Homerun mehr geschlagen hat, haben. Und vielleicht geht es dann halt nächstes Jahr wieder, nähern sie sich wieder der Mitte an und läuft wieder besser.
Ich glaube, man darf bei dem Ganzen auch nicht vergessen, es weiß ja im Moment auch keiner, ob es überhaupt eine nächste Saison gibt. Also wenn die sich nicht irgendwann, also es geht ja jeder davon aus, dass es ein Lockout gibt und dann werden die Karten sowieso alle komplett neu gemischt, dann musst du dir sowieso überlegen, was du machst. Und da ist es vielleicht nicht schlecht, wenn du erstmal ein paar Leute auch unter Vertrag hast, die günstig sind und die noch, wie man es immer so schön sagt, wo noch die Club Control relativ lange gilt. Ich glaube, dass du da ganz richtig liegst, was der Posey angeht. Ich meine, er hat die Saison jetzt mal aufgegeben. Jetzt holt er mal ein paar Leute, die er dann eventuell auch wieder traden kann. Aber wie gesagt, das steht ja alles erstmal in den Sternen, weil keiner weiß, ob es überhaupt eine nächste Saison gibt, ob es überhaupt eine Free Agency gibt und was weiß ich was alles. Also das steht ja alles erstmal in den Sternen. Und wenn man jetzt, deswegen muss man, glaube ich, erstmal nur diese Saison betrachten. Und viele haben ja, glaube ich, auch erstmal nur diese Saison noch betrachtet, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Und wenn man der Situation der Giants was Gutes abgewinnen will, dann glaube ich, dann hat Buster Posey eigentlich genau das Richtige gemacht. Die Saison ist im Prinzip verloren. Er hat nicht alles weggeschmissen, was er da hat, aber er hat halt sich ein paar, auch wie man es dann nennt, Trade-Chips besorgt, falls er irgendwann dann mal in der Free Agency, sofern sie dann irgendwann mal kommt, zuschlagen will.
Ich glaube übrigens noch zu den Trades der Blue Jays, Getty, meine ich, ist verletzt noch. Also ich glaube, das war auch eher so für die Zukunft gerichtet. Und Soriano hat tatsächlich jetzt noch 2 Jahre Vertrag. Und das ist, glaube ich, steckt dann auch dahinter, wo man selber den Top-2-Prospekt jetzt getradet hat, um Soriano zu bekommen. Also da geht es ja vielleicht mittelbar auch noch irgendwo auch um diese Saison, aber natürlich auch um die Zukunft. Und natürlich muss man auch im Auge behalten, die nächste Saison völlig unklar, ob sie stattfindet. Und wenn sie stattfindet, dann wahrscheinlich eher nicht gleich im März. Also das glaube ich auch nicht.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, ich bin ein gebranntes Kind, 1994, wo die Saison abgebrochen wurde, war ich in Chicago und in Boston, da war die Saison schon abgebrochen. Das heißt, ich habe noch kein Spiel in Wrigley Field gesehen, kein Spiel in Fenway Park. Letzten Sommer war ich auch in Boston und Pfeil gerade in der einen Woche, wo ich dort war, haben die Red Sox nicht zu Hause gespielt. Und wie Marc sagt, also ich glaube nicht, dass die ganze Saison draufgehen wird, aber möglicherweise wird dann halt im Mai begonnen. Nur mittlerweile glaube ich auch, dieses Geschäft ist too big to fail. Irgendwie werden sie eine Lösung finden müssen, weil da ist einfach noch viel mehr Geld zu machen, als es vor, was ist 94, vor 32 Jahren oder vor 33 Jahren war. Ist meine Meinung, Tom.
Ja, genau.
Sehe im Prinzip, das sagen ja eigentlich auch alle, sagen wir mal, die so neutrale Beobachter sind. Es sagt ja jeder im Prinzip, hey, wir stehen jetzt so gut da, wir haben ein paar Änderungen vorgenommen, Pitch Clock da gemacht, dann dieses praktisch das Verkürzen der Spiele, indem du halt im 10. Inning halt schon so Automatic Runners hast, dass das alles echt gut funktioniert hat, auch diese Challenges, die du jetzt da hast, das hat ja alles dazu beigetragen, dass das Spiel schneller zu machen, das Spiel interessanter zu machen, das Spiel nahbarer für Leute zu machen, die halt jetzt nicht 65 sind und mit der Lineup-Card auf die Bühne sitzen und mit Bleistift alles eintragen. Und insofern, ja, also du kannst dir es eigentlich in Wahrheit gar nicht erlauben. Wie gesagt, ich habe keine Glaskugel, aber ich glaube, es wird keine Salary Cap kommen, aber sie werden sich irgendwas einfallen, um das Ganze mal ein bisschen vielleicht wieder ins Lot zu bringen. Ja, wobei ich schimpfe zwar auch immer ein bisschen über die Dodgers, aber man muss halt auch ganz einfach sagen, die bewegen sich innerhalb des Reglements. Die sind halt clever, die nutzen die Regeln aus, ohne sie jetzt zu brechen, muss man auch dazu sagen. Und das kann im Prinzip ja jeder andere auch machen. Das große Ding bei den Dodgers ist halt, dass die waren ja vor nicht allzu langer Zeit, glaube 15 Jahren, auch schon mal pleite. Also so ist es ja auch nicht. Die haben halt einen unfassbaren Fernsehvertrag, haben extrem reiche Besitzer, und machen natürlich auch mit nicht zuletzt durch Shohei Ohtani einen Mörderumsatz.
Auch in Japan.
Auch in Japan oder vor allem in Japan. Aber man muss jetzt zum Beispiel auch sagen, was ja vielleicht viele Leute gar nicht wissen. Klar hat Shohei Ohtani unterschrieben bei den Dodgers für 10 Jahre 700 Millionen. Aber diese Idee, dass man ihn holt und dann praktisch sein Gehalt erst in den nächsten 70 Jahren so ungefähr ausbezahlt wird, das wussten ja alle. Das wurde ja allen Clubs angeboten. Und die einzigen, die offensichtlich darauf angesprungen sind, sind die Dodgers, weil die eben gecheckt haben, hey, das ist eine einmalige Chance, von uns will er nur 2 Millionen Euro 2 Millionen Dollar im Jahr haben, den Rest verschieben wir auf später. Wie gesagt, die haben das gemacht. Hut ab dafür. Alle anderen konnten sich das eben nicht vorstellen. Also das gehört auch schon ein bisschen auch zur Wahrheit dazu.
Ja, backloaded contract, wie wir Franzosen sagen. So, ich
Ja.
glaube, dass sich Marc, Tom sowieso und auch Stefan für Just Baseball qualifiziert haben in diesen 20 Minuten, die wir miteinander geplaudert haben. Und bevor wir zu unserem kleinen Tom, das weißt du noch nicht, du darfst auch nicht mitmachen, weil du von mir ohnehin Woche für Woche reichlich beschenkt wirst, bevor wir zu einem kleinen Gewinnspiel kommen, wo ich mir sicher bin, dass keiner gewinnen wird, sondern dass nicht einer, sondern beide gewinnen werden. Würde mich schon mal auch interessieren, Stand jetzt, Marc, ich weiß, es ist im Baseball unfassbar schwierig, aber Stand jetzt, wer spielt die World Series 2026? Wer wird die American League vertreten? Wer wird die National League vertreten?
Ich habe heute irgendjemanden tatsächlich eine WhatsApp geschrieben mit meinem Tipp und da drin stand Los Angeles Dodgers gegen Boston Red Sox.
Wow! Okay,
Ja,
mit den Red Sox hätte
das
ich
war
nicht
mein Tipp.
gerechnet. Stefan.
Ja, um nicht das Gleiche zu sagen, sage ich Dodgers Astros.
Okay.
Weil die Astros immer irgendwie da sind. Die sind jetzt auch wieder heiß gelaufen in den letzten Wochen. Und irgendwie kommen die, glaube ich, nochmal.
Okay, naja, gut, man weiß es nie. Tom, du bleibst bitte in der Leitung, weil wir sprechen nach einer kurzen Pause dann noch ganz, ganz kurz über deine Lieblingsfußballmannschaft. Aber jetzt spielen Marc und Stefan um einen kleinen von mir ausgelobten Preis. Es ist ein Überraschungspreis. Ich weiß gar nicht, was in diesen Paketen drinnen ist. Ich habe sie zwar eingepackt, aber ich habe schon wieder vergessen, was wo drinnen ist. Und wir machen das jetzt ganz einfach, so wie man es bei Schlag den Star kennt. Wir spielen The List und es wird eine Liste aufgerufen. Ihr sitzt natürlich beide nicht so vor dem Laptop, dass ihr jetzt was googeln werdet, aber ich bin mir sicher, dass ihr das auch so zusammenbekommt. Wenn wir die Liste von 16 vervollständigen, bekommen beide etwas und wenn jemand was Falsches sagt, dann hat er derjenige gewonnen, der bis dorthin nichts Falsches gesagt hat. Und die Liste, um die wir spielen, Marc, beginnt bitte. Seit dem Jahr 2000, und das Jahr 2000 nehmen wir mit rein, haben 16 verschiedene Franchises die World Series genommen. Und es muss jetzt nicht nach einem Jahr sein. Marc, du kannst mit irgendeiner
Okay.
Mannschaft anfangen und dann alternieren wir. Bitte, Marc.
Dann fange ich natürlich mit den Blue Jays an. No, 1993, Entschuldigung, ab 2000, Entschuldigung, ich nehme es zurück. Ich war jetzt ein paar, Entschuldigung.
Ich wollte gerade schon sagen, und sowas war.
Spur doch mal zurück, bitte. Du sahst mich für eine Sekunde fassungslos, aber ab dem Jahr 2000.
Aber dein Gesicht war klasse.
Bitte, ab dem Jahr 2000.
Die Giants.
Die Giants 2010, 2012, 2014. Stefan.
Da nehme ich die Red Sox 2013.
Red Sox 2013, 2004, 2007 und 2018.
Oh. Marc. Dann nehme ich die Dodgers.
Die Dodgers 20, 24 und 25. Stefan.
Die Nationals.
Oh, das war, auf die wäre ich glaube ich nicht mehr gekommen. Die Nationals 2019, sehr stark. Marc.
Die Royals.
Auf die wäre ich auch nicht gekommen, aber die Royals ist richtig. Die Royals 2015. Stefan.
Was haben wir denn jetzt schon? Die Diamondbacks.
Die D-Backs 2001 gegen die New York Yankees 4-3. Randy Johnson und wie hieß der Gonzalez, der diesen Hit, ich habe schon wieder vergessen, aber völlig richtig. Marc.
Tja, jetzt weiß ich nicht, die Cubs hatten wir schon, ne?
Nee, die hatten wir noch nicht. Die Cubs sind hiermit notiert. Ja. Stefan.
So, wie viel haben wir jetzt schon? 6?
Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Oh, von 16.
Jetzt wird es schwierig. Es sind 26 Jahre, denn das ist schon wenn man sich immer an die letzten noch erinnern könnte.
Soll ich Tipps geben? Nee, ne?
Noch nicht.
Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was du schon gesagt hast. Ob du die Dodgers schon gesagt hast?
Wir haben die D-Backs, die Red Sox, die Giants, die Royals, die Cubs, die Nationals und die Dodgers.
Okay. Oh. Die Astros.
The Houston Astros 2017 und 2022 ist richtig. Marc.
Tja, bin ich gerade überlegen. Ich meine, die Yankees waren noch in den 2000ern.
Die Yankees haben 2000 und 2009 gewonnen.
Ja.
Tom gibt einen Hinweis, mit dem Stefan arbeiten kann.
Ich sage jetzt mal, durchaus bekannte Mannschaft aus der National League East.
Ja, National League East ist natürlich immer verdächtig. Jetzt lass ich mal überlegen. Die Mets waren im Finale, die waren in der World Series, haben da aber verloren. 2014, glaube ich, war das. Oder 12, irgendwie da. Wie viel Überlegungszeit hat man denn?
Wir sind schon fast drüber.
Also die Nationals habe ich schon, die Braves.
2021, die Atlanta Braves.
Schaut's aus.
Marc, ich...
Der kriegt von mir jetzt auch einen Hinweis, oder?
Bitte.
Dann zeige ich jetzt mal... ich will es auch nicht so einfach machen. Dann sage ich jetzt mal...
Tom, sag Tony das Gleiche, was...
Tony La Russa.
Ich glaube, die White Sox haben mal gewonnen.
Oh, 2005, die Chicago White Sox. Und pass auf, Tom.
Das war jetzt nicht der Tipp, aber davon darf ich
nicht. aber pass auf. Stefan, ich gebe dir nochmal exakt denselben Tipp, den Tom dir gegeben hat. Eine ziemlich prominente Mannschaft aus der National League East. 2008 World Series gewonnen.
2008? Das war vor meiner Zeit. Aber ja, da bleiben mir nicht mehr viele übrig. Aber
das ist korrekt.
Drei noch, ne? Die Phillies, Marlins und Mets. Aber 2008 bin ich tatsächlich. Aber. Da nehme ich die Mets.
Das war es leider nicht. Du hättest sowohl die Phillies als auch die Marlins nehmen können. Die Marlins waren 2003 am Start und die Phillies waren 2008 am Start. Ah, gut. Gar nicht mal so einfach. Wenn wir noch nicht erwähnt haben, waren die Los Angeles Angels, damals noch Anaheim Angels, 2002. Wer sich erinnern kann, K-Rod damals, Barry Bonds in dieser World Series überragend, aber nicht gut genug für die Giants. Und wenn wir auch vergessen haben, Tom, weißt du noch, wenn wir vergessen haben, 2023?
Ja, na, wir haben noch ein paar vergessen. Texas Rangers waren, glaube ich, noch.
Ja, und?
Hatten wir die Cardinals schon?
Nein, die
Ich
hat man
glaube.
auch vergessen. Cardinals und Rangers hat man noch nicht.
Cardinals war nämlich eigentlich mein Hinweis mit
Tony La
Tony La
Russa.
Russa. Ja.
Ja, gut, aber so ist
Ja,
es. Danke,
so ist es.
danke Tom als Hinweisgeber, danke Stefan, danke Marc. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 773.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 773 und Tom Heberlein ist noch nicht aus meinen Fängen entlassen, denn Tom, am Wochenende geht die Saison der zweiten Fußball-Bundesliga los. Wir haben im Fußballteil natürlich darüber gesprochen, aber Frage für einen Freund, dass der Club mit Miroslav Klose in diese Saison geht, ist auf einer Skala von 1 bis 14 wie überraschend. 14 ist sehr überraschend oder am überraschendsten. So, wenn wir jetzt in den letzten Dezember zum Beispiel zurückschauen.
Wenn wir in den letzten Dezember zurückschauen, ist es durchaus überraschend, weil ich glaube, ich hatte das vor der letzten Saison gesagt, und da stehe ich auch nach wie vor dazu, ich glaube, dass Miroslav Klose ein guter Trainer ist. Ich bezweifle immer noch, ob er ein guter Coach ist. Ich bin noch nicht davon überzeugt, oder ich war auch noch nicht davon überzeugt, dass er eine Mannschaft aufbauen kann. Er konnte sich jetzt die letzten 2 Jahre oder die ersten beiden Saisons, finde ich, immer ein bisschen darauf zurückziehen, dass er praktisch erst so ab Oktober, November praktisch so die Mannschaft richtig aufbauen konnte, weil es immer bis zum Transferschluss ja hin und her ging, abgegeben, neue Leute geholt und so weiter und so fort. Ich finde, dass es jetzt soweit ist, dass er schon, ich will nicht sagen, unter Druck stehe, das ist ein Quatsch, aber jetzt finde ich, muss er schon mal zeigen, ob er aus einer Mannschaft, die ihm jetzt eigentlich schon weitestgehend zur Verfügung steht, ob er da auch mal was machen kann, außer einem halbwegs anständigen Mittelklasseverein in der zweiten Liga. Das fehlt mir noch, so dass eine Mannschaft eine Entwicklung nimmt. Ja, und nochmal, also alles, was man so hört, war es jetzt ja wirklich eher so, dass ja, dass man schon Zweifel hatte, ob man mit ihm verlängert. Ich glaube allerdings, dass da auch ein bisschen das, ich nenne es jetzt mal das sogenannte Umfeld mit reinspielt. Miroslav Klose ist halt Weltmeister. In Nürnberg sind sie stolz auf ihren Weltmeister. Und ich glaube, du tust dich schwer, wenn du, auch wenn es begründet ist, etwas gegen Miroslav Klose und seine Qualitäten als Trainer zu sagen. Ich habe so ein bisschen immer das Gefühl, dass da im Umfeld es immer so mitschwingt. Klose ist unantastbar. Und wer das Umfeld in Nürnberg ja ein bisschen kennt, ich glaube, wenn sie gesagt hätten, wir verlängern den Vertrag nicht, ich glaube, dann wären viele Leute da auf die Barrikaden gegangen. So nach dem Motto, der Klose ist Weltmeister, der kann das, und schaut mal, dass ihr euren Job anständig macht. Ich kann es ganz schwer einschätzen, muss ich sagen. Also, wie gesagt, nach allem, was man so hört, hat er ja eine Stammelf gefunden. Jetzt haben sie nochmal einen Verteidiger aus Italien geholt, den Andrea Ceresoli. Ja, eigentlich müsste er eine gute erste Elf zusammen haben und dann gilt, finde ich, auch nicht mehr lange das Argument, ja, diese Mannschaft muss ich erst einspielen. Also das finde ich, das kann dieses Jahr nicht mehr gelten. Da muss, finde ich, auch jetzt mal was vorwärts gehen. Ich will jetzt nicht sagen, sie müssen um den Aufstieg mitspielen, aber ich glaube, dass die zweite Liga in diesem Jahr jetzt nicht so krass
Wirklich?
besetzt ist. Ja, gut, du hast Wolfsburg dabei, die kaufen gerade alles zusammen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Gut, Heidenheim weißt du nie, aber die müssen sich auch erstmal wieder finden in der zweiten Liga. Hertha hat irgendwie gerade keine Mannschaft, habe ich den Eindruck, weil die müssen ja ihre Leute loswerden, um nicht irgendwie die Gefahr eines Lizenzentzugs anzustreben. Gut, Hannover spielt immer oben mit, aber es ist jetzt nicht so krass, finde ich, wie in den letzten beiden Jahren. Also es wirkt, finde ich, auf den ersten Blick ein bisschen ausgeglichener und so richtig automatische Top-Favoriten, jetzt vielleicht außer Wolfsburg, weil die halt auch die Mörderkohle haben, gibt es jetzt meines Erachtens nicht. Also ich schätze durchaus Heidenheim wieder stark ein, weil die halt einfach, die haben so eine DNA, die in der zweiten Liga gut funktioniert, und wenn sie das wieder rüberbringen und reinbringen, dann können die schon wieder vorne mitspielen, aber so den ganz klaren Favoriten auf den Aufstieg sehe ich jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht, dass der Club um den Aufstieg mitspielen muss, aber er sollte zumindest frühzeitig in der Lage sein, nicht mehr gegen den Abstieg spielen zu müssen. Was ja, wenn wir das mal realistisch betrachten, lange Zeit im vergangenen Jahr auch der Fall war, dass sie schon eher nach hinten schauen mussten, weil sie halt auch extrem schwankend sind in ihren Leistungen.
Auftakt am Sonntag gegen Dynamo Dresden.
Ja.
Da muss ein Heimsieg
her. Wird lustig werden.
Ja, du, St. Pauli hast du gar nicht erwähnt. Die sind auch abgestiegen. Da weiß ich auch nicht, ob die in der zweiten Liga dann plötzlich sie wieder selbst finden. Da ist Irvine jetzt weg.
Irvine ist weg, ja.
Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, weiß ich nicht, Heidenheim hätte ich jetzt komplett übersehen, aber gut, was du sagst. Naja, wir werden sehen. Tom, endlich geht ja das Skifahren fast wieder los. Ich freue mich sehr, dass wir werden auch über Baseball sprechen. Die Jungs waren sehr, sehr stark. Das war jetzt ein Quickie mit Tom Heberlein in der Big Show 773. Aber umso schöner. Danke dir, Tom. Kurze Pause.
Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
And now for something completely different.
Ja, was ist liegen geblieben in dieser Woche? Diese ganze Infantino Geschichte selbstredend. Vielleicht, wenn der Anchorman wieder zurück ist aus der Bereisung von Deutschland, aus seinem Urlaub, vielleicht können wir da morgen drüber sprechen, aber da überschlagen sich die Ereignisse ja auch. Wer gedacht hätte, dass der so leicht von seinem Posten ablässt, better think twice. Natürlich hat er die Unterstützung der FIFA. Es gibt ja auch, glaube ich, im Moment noch keinen absolut validen Kandidaten. Und bin mir nicht ganz sicher, egal wen die Europäer dann, wenn die UEFA hier jemanden in Stellung bringt, ob er oder sie dann automatisch im kommenden März Infantino ablösen wird. Ich habe meine Zweifel, dass hier die Götterdämmerung so früh ausgerufen wird für Gianni Infantino. Das wird nicht passieren. Das haben wir schon zu oft gesehen in der Politik und auch im Sport. Und da muss noch einiges Wasser, das wenige Wasser, runterrinnen, welchen Fluss auch immer. Ja, sonst noch was? Es wird gerudert. Ja, ich habe keinen Bezug zum Rudern generell, aber das wäre doch die absolute Freude gewesen, über das Rudern zu sprechen, wo auch gerade Europameisterschaften sind. Vielleicht schaffe ich das in der kommenden Woche. Und das wäre dann mal wieder eine neue Farbe. Mir hat das Schwimmen heute übrigens mit Lars Becker extrem gut. Mir hat alles gut gefallen heute, aber mit das Schwimmen mit Lars Becker extrem gut. Aber sonst sind wir, glaube ich, ganz, ganz gut durchgekommen. Monty Roberts ist gestorben, das sagt mir sogar was. Der Pferdeflüsterer. Ja, war nicht. Gab es da nicht mal einen Film? Ich meine ja. Robert Redford hat, glaube ich, den Pferdeflüsterer gespielt und Monty Roberts ist in dieser Woche gestorben, allerdings in einem sehr, sehr hohen Alter. Also ich glaube, das war einigermaßen friedlich. Ja, sonst nicht viel los, nicht viel versäumt. Schauen wir mal kommende Woche, wer dann aus dem Urlaub schon wieder zurück ist und bei drei nicht den Hörer aufgelegt hat.
Servus, da ist der Oliver Marath und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, das ist die Big Show 773, Sportradar 360. Wir bringen uns raus mit dem Tennissport, wir bringen uns raus mit Paul Häuser, der nicht nur ein fantastischer Wakeboarder ist, sondern neuerdings auch in den Bergen unterwegs ist. Und deshalb erreichen wir ihn im Salomon-Shop in München. Paul, deine Zauberfüßchen, die jeden Ball streicheln, als ob sie die Füße von Diego im Werder-Dress werden. Wofür zum Henker brauchst du Wanderschuhe? Was ist geplant?
Ja, so eine kleine Runde auf die Eisenau haben wir geplant. Jetzt so eben, du weißt es, da Oberösterreich, Salzburger Land, da geht was. Hast du diese Seentour eigentlich mal gemacht, Jens? Also so Unterrach, da wunderschön am Abtersee, da sind wir erst Wolfgangsee, Fuschelsee, was haben wir noch, Mondsee, also Wolfgangsee gibt es auch noch, es ist sehr irre. Ja,
es gibt. Das weiße Rössel am Wolfgangsee, das sollte dir kein Begriff sein, weil du viel jünger bist als ich, aber Marianne Haas hat damals gesungen, das weiße Rössel am Wolfgangsee. Paul, es gibt ein, zwei Themen, die wir im Tennis ansprechen müssen, und das erste Thema, ich weiß, Sascha hat gestern verloren, kommen wir dazu, aber das erste Thema, glaube ich schon, ist die Absage von Carlos Alcaraz für auch Cincinnati. Was machst du damit, Paul? Was machst du damit? Weil ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass er bei den US Open dann spielt.
Ja, habe ich mir gestern auch so gedacht. Und ich habe mit Benny Ebrahimzadeh kommentiert für Sky. Der hat danach auch das Match von Sascha gemacht mit Hannes Herrmann. Und mein Gefühl, also das wird wahrscheinlich dann alles nicht reichen. Das wird alles ein bisschen zu knapp vielleicht. Wir hoffen natürlich, es gäbe auch die Möglichkeit, Winston-Salem zu spielen oder dann irgendeine Exhibition. Und wenn er es spürt, ich kann mir vorstellen, dass natürlich der Druck von den ganzen Sponsoren sehr, sehr hoch ist, dass sie sich das alle wünschen würden. Ich habe ein paar Sachen gehört, dass er ein spezielles Nike-Kit hat, im New York Knicks-Style, so ein bisschen, dass da schon was entworfen wurde für die US Open. Da ist schon ein bisschen was geleakt worden. Und deshalb hoffen natürlich alle, dass es irgendwie doch noch reicht. Aber die Chancen stehen schlecht. Die Voraussetzungen, dass er dann dort auch richtig gut spielt, die sind natürlich jetzt auch übersichtlich geworden. Ich habe eine ganz frische Nachricht von Eurosport Italien, dass Yannick Sinner ein paar Knieschmerzen hat, dass der Themen hat und deshalb nochmal in Mailand war, dass da auch extra ein Kniespezialist aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, und um ihn zu untersuchen, wie ernst die Knieprobleme sind. Ich glaube, da wollen wir jetzt nicht spekulieren. Ich habe nur gehört, dass Cincinnati fraglich ist bei Yannick Sinner. Also ist eine komische Gemengelage gerade auf der Tour. Sascha Zverev gestern früh verabschiedet. Vielleicht für Zverev würde ich sagen sogar ganz gut, dass der jetzt hier nicht in Montreal weiter Körner lässt für sein Ranking. Er hätte Sinner im Race tatsächlich ein bisschen attackieren können, wenn er jetzt Montreal gewonnen hätte. Aber jetzt schauen wir mal, was dann in Cincinnati ist. Vielleicht ist es für Zverev, für die Birne. Er hat mir gestern, wirkte er im Match gegen Kriegsburg tatsächlich ein bisschen langsam, nicht so explosiv, hat überhaupt die Vorhand nicht so getroffen wie in den Wochen zuvor. Das ist aber wahrscheinlich normal, wenn du dann dein erstes Match wieder hast seit dem Wimbledon-Finale. Und was hat der vorher für geiles Tennis gespielt? Und Kriegsbohr, der Gegner von Zverev, muss man halt sagen, hat es überragend gemacht. Also er hat fantastisch gespielt, hochverdient gewonnen. Jetzt ist halt wirklich die Frage, ist es für Sascha, trainiert er noch ein bisschen Montreal, will er noch Doppelspielen dann mit Marcelo Melo, ist vielleicht ganz gut, vielleicht auch, hätte natürlich gerne da die Matches drin gehabt und hätte wahrscheinlich auch eine sehr gute Chance da gesehen, das Turnier zu gewinnen. Aber jetzt dürfen andere ran. Jetzt könnte es wieder so ein Masters werden für Ben Shelton, vielleicht für ganz andere Kandidaten, die wir noch gar nicht so auf dem Zettel haben, wie so Lerner Tien oder so. Ja, schauen wir mal. Was ist denn dein Take dazu?
Also zu Sinner, ganz komisch. Ich meine, wenn er zwischen Wimbledon-Finale und US Open kein einziges Match spielt, dann glaube ich, dass er an einem heißen Donnerstagnachmittag ausscheiden kann. Und zwar gegen sehr viele Spieler. Gegen sehr viele Spieler, die er nicht vom Platz schießt, wenn er um 13 Uhr angesetzt wird irgendwann mal. Und es ist unmenschlich schwül. Er hat keine Matchpraxis, glaube ich, könnte er rausfliegen. Zu Alcaraz glaube ich, dass es sinnvoller für ihn wäre, Sponsoren hin oder her, wenn er in dem Jahr noch spielen wollte, dann ist aus meiner Sicht der Labour Cup, der sportlich, wie wir alle wissen, nichts wert ist, auch wenn alle was anderes sagen, aber dass er zum Labour Cup zurückkommt, weißt du, das könnte ich mir dann vorstellen, weil dann wäre die Idee, glaube ich, so, dass man sagt, okay, das ist eine Exhibition mehr oder weniger, da kann er locker reinkommen. Aber US Open sehe ich, boah, das wird Best of Five. Mhm. Und wenn du siehst, wie Holger Rune trainiert, mhm. ja, wie früh der Rune schon wieder geschlagen hat, wie der sich jetzt auf dem Platz bewegt, da gibt es ja diese Bilder aus Monte Carlo, die du sicher auch gesehen hast. Und das ist ja so viel weiter schon als Alcaraz. Und Rune, ich weiß nicht, ob Rune auf der Entry-List für Cincinnati ist, das habe ich nicht geschaut, aber ist auf jeden Fall auf der Entry-List für die US Open. Und selbst bei Rune habe ich Fragezeichen. Also ich glaube leider nicht dran und das würde das Turnier, wir sind ja hoffentlich beide vor Ort, Paul, das würde das Turnier dann doch wieder ein kleines bisschen entwerten, fürchte ich, wenn Alcaraz wieder nicht dabei ist.
Total. Also ja, haben wir gestern auch drüber nochmal philosophiert, wie wichtig dieser Carlos Alcaraz für den Tennissport ist. Tennis ist einfach besser mit ihm und du merkst ja, wie alle danach lächeln. Also da können wir vielleicht auch noch kurz einen Abstecher machen. Wie findest du die Frisur, die Conros von ihm? Ich finde es ja total geil. Ich feiere es, aber da gibt es geteilte Meinungen.
Naja, pass auf, es gibt ja im letzten Jahr Bilder aus Cincinnati, wo Alcaraz gewonnen hat. Da wissen wir, Sascha war im Halbfinale nicht fit und Sinner musste im Finale aufgeben. Aber ja. Da hatte er auch noch relativ lange Haare, Alcaraz. Und dann ist er zu den US Open gekommen, im Grunde genommen mit geschorenem Haupt. Also ich erwarte...
Auch geil. Er sah aus, als wäre er gerade aus dem Knast ausgebrochen. Muss man auch sagen.
Knast ausgebrochen oder das spanische Militär hätte angerufen und hat gesagt, Carlitos... Übermorgen nach US Open Finale beziehst du bitte Stellung und zwar wörtlich, also schwierig. Also ich feiere die langen Haare. Nur ich glaube nicht, dass man mit diesen langen Haaren bei hohen Temperaturen Tennis spielen möchte, aber ich finde es großartig. Ich frage mich nur, ist er noch so motiviert, wie er immer war? Australien Grand Slam, Career Grand Slam, hat er vollendet? Ich weiß nicht, Paul. Ist er dann noch so? Das ist meine große Frage. Wie motiviert ist er überhaupt, dass er zurückkommt?
Ich glaube schon sehr. Ich glaube, dass so eine Auszeit und dann, also das ist eine Verletzung. Wir sind ja erstmal von den Informationen, die wir bekommen haben, die übrigens ja für uns Journalisten bislang sehr übersichtlich waren. Also wir stochern da schon ganz schön im Nebel, aber wir sind ja erstmal von der fiesen Sehnenscheidenentzündung ausgegangen. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr als das so. Der hatte einen Arm in der Schiene drin, ja. Hm. Und das hast du normalerweise bei einer Sehnenentzündung so in der Form nicht. Also, ich glaube schon, dass da was Größeres kaputt gegangen ist. Und dann ist es jetzt erstmal eine karrierebedrohende Verletzung. Das, was ich jetzt gesehen habe, das, was wir bei Insta jetzt von ihm bekommen haben, da haben ja auch erstmal, also das, was Boris und Petko da auch gesagt haben, die Bilder, wo er dann mit diesem Racket spielt, wo gar nicht eine Seite drauf ist. Also das zeigt auch, dass da ganz vorsichtig vorgegangen wird, dass die Verletzung arg ist. Und jetzt, das, was ich im Training gesehen habe bei Insta, das sah wieder schon sehr, sehr gut aus. Andy Roddick habe ich da auch genau dazu gehört, der gesagt hat, ja, we're good. Also er schwingt voll durch. Das war Vorhand, Rückhand. Benny Ebrahim-Sadeh hat gestern gesagt, Vorsicht, Aufschlag haben wir nicht gesehen. Und ja, jetzt ist natürlich die Absage Cincinnati ist ein ganz schlechtes Zeichen, dass da vielleicht diese Belastung noch nicht zugetraut wird und dann ein Match zu spielen ist ja wieder nochmal was ganz anderes. Also ganz vorsichtig, ich finde deine Theorie mit Labour Cup finde ich sehr gut. Also könnte genau das richtige Event sein, um zurückzukehren. Würde natürlich den Labour Cup einen extremen Push geben, dann auch in der O2 Arena, dass, wenn er dort zurückkehrt. Da kannst du ja auch wunderbar mit deinem New York Knicks Outfit dann auflaufen im lässigen Nike-Style. Also bin ich gespannt. Ja, US Open, ich werde vor Ort sein, du wirst vor Ort sein, wir lechzen natürlich. Was wäre das für ein Media Day, auch mit Carlitos, ja, wenn der dann da ist. Das verändert so den ganzen Sound auf der Anlage auch, ne? Mal schauen, was dann auch mit Serena ist. Ja, also es sind so ein paar Star-Geschichten, aber ohne Carlos Alcaraz im Draw Boah, dann läuft es natürlich schon, wenn Sinner jetzt keine schlimme Knieverletzung hat. Also wenn das da alles in Ordnung ist, dann läuft es schon sehr auf Sinner zu. Dass man sich fragt, okay, wie soll Sinner da wieder überhaupt gestoppt werden? Kann Sascha Zverev ihn da herausfordern? Was macht die Hitze? Ja, also eine hohe Temperatur könnte natürlich Sinner auch extrem herausfordern. Aber ansonsten hast du da halt so eine klare Favoritenrolle. Und aber auch, wenn man sich überlegt, Alcaraz kommt da zurück, dann ist er eigentlich auch kein richtiger Contender. Also kann er nicht sein.
Nee, das wäre Wahnsinn.
Dann,
das
wär Wahnsinn. Muss man eben auch sagen. Also der kann dann nicht um den Titel dann mitspielen. Dann ist, glaube ich, da muss der, und dann ist es ja Best of Five. Also die Fitness, da mache ich mir zwar keine Sorgen, aber das sind dann einfach, er hat ja nicht die Matchhärte. Und selbst ein Carlos Alcaraz, der jetzt nicht dieser Vielspieler ist, der wahrscheinlich nicht diese vielen Matches braucht, wie ein Sascha Zverev das braucht, so, oder wie Nadal das immer gebraucht hat, der ist wahrscheinlich eher der Typ Roger, ja, der dann auch schnell wieder in den Flow kommt. Aber selbst der kann dann nicht gleich ganz oben wieder angreifen, glaube ich. Also deswegen. Erstmal locker. Ja, bin gespannt, was ist dran jetzt an dem, was Eurosport Italien sagt mit Sinner. Und das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen besorgniserregend, dass der dann extra nochmal in Mailand einen Spezialisten aus dem Urlaub zurückkommen lässt. Gucken wir mal. Und ja, nach Cincinnati sind wir schlauer. Und hoffentlich gibt es irgendwie doch einen Weg, dass Alcaraz in New York dabei ist. Es ist ja schon interessant, was für eine Macht dann auch manchmal Sponsoren haben. Kann mich erinnern, Jack Draper, der war auch letztes Jahr überhaupt nicht fit in New York bei den US Open. Aber der hat da gespielt. Die erste Runde hat er nur gespielt, weil er vorher auch für Vuori, für seinen neuen Ausstatter, da auch die ganzen Marketingveranstaltungen mitnehmen wollte. Dann hat er die erste Runde irgendwie doch noch gewonnen und zur zweiten Runde gegen Siso Bergs ist er gar nicht angetreten. Und dann haben wir Draper, haben wir gar nicht mehr gesehen irgendwie im Jahr 2025. Und ja, wir haben ihn eigentlich 2026 auch kaum gesehen. Also bei Draper mache ich mir Riesensorgen, ob der Körper für den Tennissport so richtig gebaut ist. So. Also du hast ja bestimmt auch die Bilder gesehen, wie der da in Tränen aufgelöst war, auf der Bank saß, als er da Doppelbreak hinten war, jetzt in seinem Match gegen Torrance Adman. Boah, ja, sah nicht gut aus. Und man wünscht es ihm so sehr, weil ich find ihn ja einen coolen Typen.
Ja, du schaust ihm gerne zu und ich finde ja. Irgendwie, ich weiß, dass viele Leute ihm gerne zuschauen, ich gehöre nicht dazu.
Auch Michael Kohlmann, ja, genau. Ja.
Ja, also das gibt viele Leute, der Charme hat sich mir noch nicht erschlossen. Er kriegt auch eine Wildcard für Cincinnati, Jack Draper nämlich. Und ich fand es in Wimbledon natürlich urschade, wie der Wiener sagt, weil Andy Murray da bei ihm auch dabei gewesen wäre und dieses Duo hätte schon mal Spaß gemacht, Draper Murray. Die Briten trifft sowieso Paul. Emma Raducanu.
Die trifft halt auch Raducanu. Ja, komplett bitter. Raus. Wimbledon verpasst. Ja, dieser Ermüdungsbruch im Fuß, jetzt US Open raus. Also, das ist schon eine Seuchensaison, muss man echt gerade sagen. Und Raducanu, wie toll die spielen kann. Oh Mann, gerade bei diesem Event ist es richtig. Es ist urschade, wirklich, wie der Wiener sagt.
Ja, ja sehr, mal gucken. Sehr schade. Und wenn jemand Wien gut kennt, dann Paul Häuser, weil er dort nämlich...
Da sehen wir uns auch wieder, Jens.
Ja, ja, da sehen wir uns hoffentlich auch wieder, ja. Ganz kurz noch ein Wort, weil du es ja kommentierst zu Montreal. Also wenn man schaut, wer die letzten Mal in Montreal gewonnen hat, ist ja kein Alleinstellungsmerkmal. In diesem Jahr, vor 2 Jahren war es Alexei Popyrin und vor 4 Jahren war es Pablo Carreño Busta. Jetzt kann man sagen, okay, Carreño Busta, guter Spieler, aber irgendwie auch kein Tausender-Gewinner. Und wenn man sich das Draw anschaut, ja, Ben Shelton könnte den Titel verteidigen, aber so überragend war der in den letzten Wochen auch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich Jakub Menjik-Vibes habe, weil der spielt jetzt eben gegen den von dir erwähnten Terence Adman, der ja letztes Jahr in Cincinnati gut gespielt hat. Alex de Minaur vielleicht, aber auch da bin ich mir nicht sicher. Ich bin komplett blank, was die Männer angeht. Du sagst nee.
Ja, ich sag nee. Ich sag, also wenn ich da jetzt in diese Sektion schaue, wo Ben Shelton drin ist, der trifft jetzt auf Siso Bergs. Dann der nächste Gegner ist der Sieger der Partie Casper Ruud gegen Joao Fonseca. Also ich glaube, wer da rauskommt, der wäre erstmal mein Favorit. Aber ich würde es dem 19-jährigen Rafael Roda total zutrauen, dass der bei diesem Turnier komplett steil geht. Dass der sogar um den Titel mitspielt, Roda, wenn ich sehe, wie der sich bewegt. Ja, ansonsten müssen natürlich Spieler wie so ein Francis Tiafoe, die müssen eigentlich den Anspruch haben, hey, das ist jetzt meine, das ist jetzt meine Chance, da hole ich mir jetzt einen Tausender ab. Oder du gehst halt nach oben, Lerner Tien spielt gegen Tommy Paul jetzt, Sieger aus dieser Partie, also für die US-Amerikaner da eine Riesenchance, aber auch für einen Talon Kriegsbau. Der hat jetzt Zverev rausgenommen, der hat eigentlich ein total desolates Jahr für seine Ansprüche, hat komplett diese Form gesucht. Jetzt hat er einen neuen Coach mit Thomas Höchstädt, auch irgendwie eine spannende Kombi, hat er wirklich da so ein, ja, ist ja eigentlich irgendwo ein Star-Trainer, der mal bei Tommy Haas war, schon so ein erfahrener Mann. Und ich glaube, also wenn er diesen Zverev-Sieg jetzt mitnehmen kann, veredeln kann, wie Kriegsbau in den entscheidenden Situationen draufgeht, was der für ein mächtiges Spiel eigentlich hat mit seinem Aufschlag, mit dieser Vorhand und wie gut der am Netz ist. Ich finde, das ist so ein kompletter, geiler Spieler, ja? Und der bringt eigentlich auch das richtige Mindset mit. Der braucht nur dieses Zutrauen. Der muss immer wieder dann, der Physio muss da ihn so pushen, weil der sonst irgendwie an sich zweifelt in solchen Matches. Auch gestern gegen Zverev hast du wieder gesehen, in der entscheidenden Phase denkt er sich, Mann, ich verliere doch solche Matches dann. Irgendwie gebe ich die dann wieder aus der Hand. Und wenn er das abstellt, wenn er das im Griff hat, ich glaube, das könnte für ihn auch ein ganz spannendes Masters noch werden. Also wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, dann sage ich Rafa Roda oder João Fonseca, einer von den beiden. Irgendwie. Einer von diesen Shootingstars, das wäre natürlich stark. Aber warum denn nicht, oder?
Nee, warum nicht? Und Roda hat ja in Washington richtig gut gespielt. Und im Gegensatz zu Fritz, der gegen, also ich habe für die US Open, sage ich dir noch ganz kurz, habe ich Taylor Fritz Vibes. Glaube, dass der das gewinnen
kann. Ich auch, wenn das Knie hält. Diese Patellasehnenentzündung, das kann halt auch immer mal wieder chronisch auftreten. Und da habe ich bei Best of Five leider jetzt auch meine Zweifel. Ja, aber eigentlich habe ich, also wie der aufschlägt, habe ich diese Vibes genauso, fühle ich die genauso. Das ist brutal, Aufschlag plus eins bei ihm auch wahnsinnig dominant.
Ja, und Roda kommt auch aus Washington, zwei Tage später, spielt gegen Mouté, der immer lästig ist, verliert den ersten Satz, gewinnt dann aber. Also ich bin beeindruckt von Roda, ich finde, er hat null Charisma, im Gegensatz zu Fonseca. Aber er spielt halt besser als Fonseca augenblicklich. Fonseca gewinnt gegen Tsitsipas, schöner Sieg. Jetzt bin ich gespannt dann.
Roda ist nochmal solider, bin ich auch. Ja?
Ja. Paul, fantastisch, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Kauf dir auch gute Socken mit.
Kauf
dir noch gute Socken. Und erzähl mir nur noch ganz kurz, was ich über den Sommer, in kurzen Worten nur, bei Werder Bremen versäumt habe, geht es wieder gegen den Abstieg.
Ja, ich glaube, es geht gegen den Abstieg. Muss man jetzt mal schauen. Wir haben einen tollen, sympathischen neuen österreichischen Keeper.
Ersatztorwart, der
nur die Nummer zwei ist. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie sich die Sache entwickelt. Ich glaube, da muss noch einiges aus dem Hut gezaubert werden. Sonst, Daniel Thun, guter, sympathischer Typ, aber der hat jetzt einfach auch nicht anderes neues Spielermaterial, mit dem er oben angreifen kann. Und da sind dann andere Teams, wie zum Beispiel Gladbach, die auch im Abstiegskampf war letztes Jahr, glaube ich, die schätze ich dann stärker ein. Die entwickeln sich wahrscheinlich weiter. Mal gucken. Also ich bin sehr skeptisch. Wir müssen ein Spezial dazu machen mit Klausi Bellstedt. Ja, der ist dann noch näher dran. Aber ich habe große Sorgen und hoffe einfach, dass wieder drei Teams schwächer sind.
Ich notiere mir da ganz schnell Prop-Bet für ein Tippspiel. Der Borussia Mönchengladbach wird gemäß Paul Häuser vor dem SV Werder Bremen die kommende Bundesliga-Saison abschließen.
Befürchte es, ja. Ja.
Ladies and Gents, das war's. Die Big Show 773. Danke an Paul, danke an alle anderen, die dabei waren. Wir hören uns wieder und zwar schon bald.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!